Duke.
Psalm 119, Vers 41. Wir sind jetzt beim Buchstaben Wav.
41.
Hätte nicht gedacht, dass es so lang dauern wird, durch den Psalm zu gehen.
Ja, es sind 23 Buchstaben, also fast ein halbes Jahr.
So, aber ich finde es echt schön beim Studieren jetzt so vom Psalm 119 zu sehen, dass jeder Buchstabe aber auch einen bestimmten Sinn hat. Also einen bestimmten Abschnitt oder Teil in unserem Leben als wiedergeborener Mensch, als Mensch Gottes. So, und dass in jedem dieser einzelnen Abschnitte, und das sind viele, so ein oder Bereiche, so dass wie überall durch Gottes Wort lebendig und satt und klar werden, so Trost bekommen oder auch Ermahnung, dass Gottes Wort uns fähig ist, ein Werkzeug ist, uns durchzubringen durch diese Zeit. Und du kannst sehen, dass vielleicht erkennst du das bei dir selber persönlich, ich bei mir schon, so in Zeiten, wo ich Gottes Wort verlasse, sage ich mal, nicht so viel Zeit damit verbringen, somit auch weniger Gedanken habe darüber, dass ich mich entferne von Gott und zu dem Punkt wieder komme, wo ich Trost suche oder Fragen oder Antworten oder wo ich merke, ich bin unzufrieden und leer oder wo ich einfach merke, ich bin schwach und krieg's nicht hin. Das ist das einzigste Physische, was wir bekommen haben, aber was ich noch so bewegend finde in diesem Psalm 119, ist halt, dass es mehr ist als nur die Bibel. Das geschriebene Wort. Dass der Psalmist hier, der eine krasse Beziehung hat mit Gott, in der Zeit damals, ja, weit vor Jesus, dass er einfach verstanden hat, so Gott, der Gott, an den ich glaube, der Gott, mit dem ich laufe, der ist lebendig. Der will ein Zwiegespräch, der redet. Der war und der ist und der wird nie ruhig sein, sondern ich kann ihn erkennen in so vielen verschiedenen Facetten. Und so kann sein Wort auch das gesprochene Wort sein, von ihm persönlich, was wir kennen als wiedergeborene Menschen. Ne? Wo du die Bibel aufmachst vielleicht so und irgendwas dich anspricht und du weißt, hast sofort deine Predigt und weißt genau, was Gott will oder wo du dich findest. Ne? Oder sein lebendiges Wort durch unsere Nächsten, wenn wir Gemeinschaft haben. Ob es nur zu zweit ist oder im Gottesdienst oder was auch immer. Ne, wo irgendjemand irgendwas sagt und weiß ganz genau, oh, das war für mich. Ne? Oder zu Hause und mit deiner Frau, ne? Oder mit deinem Mann, hoffe ich, der nochmal redet. Gott redet ununterbrochen und die Schöpfung freut sich dran. Die Vögel preisen ihn dafür. Die Steine, alles was tot ist, preist ihn. Nur wir Menschen sind irgendwie die einzigen Geschöpfe, die das immer wieder vergessen. Und immer wieder sich blind machen dafür, dass Gott lebendig ist. Ne? Dass es einen Grund gibt, jeden Tag aufs Neue aufzustehen und sich zu freuen und zu preisen, so wie die Vögel das tun. Dass egal wie hart und schwer oder hungrig der Tag war, sich das lohnt, so ein preisend auch ins Bett zu gehen. Ne? Es gibt immer was Gutes, selbst wenn wir durch Leid müssen. Und der Psalmist erinnert sich an seine ganzen Lebenslagen und so weiter und heute geht's um das Warten. Das geduldige Warten, das wir alle kennen und durch das wir alle durch müssen. Ne? Warten ist für mich das Schlimmste, das es gibt. Ne? Weil mir einfach die Geduld oft fehlt. Ne? Weil es weh tut wie ein erst der gleiche Schmerz wie Heimweh, ein starkes. Ne? Du bist an einem Punkt, aber du kannst nicht zurück, aber du willst. Ne? Von daher lass uns mal Vers 41 bis 48 lesen. Herr, oh, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, damit ich dem antworten kann, der mich schmäht. Denn ich verlasse mich auf dein Wort. Und nimm nur nicht das Wort der Wahrheit aus meinem Mund, denn ich hoffe auf deine Bestimmung. Oh, ich will dein Gesetz stets bewahren, immer, ewiglich. Und ich werde wandeln im weiten Raum, denn ja, ich suche deine Befehle. Ja, ich will vor Königen von deinen Zeugnissen reden und mich nicht schämen. Ich will mich erfreuen an deinem Geboten, oh, die ich so liebe. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe, und will über deine Anweisungen nachsinnen. Ja. Dieser Mensch, der Psalmist hier in dem Part seiner Gedanken so sitzt da und hofft, guckt auf Zukünftiges. Ich werde, ich will das, tue, mach. Ich bin zwar gerade jetzt hier und ich werde geschmäht und was auch immer, aber ich schaue zukünftig auf das, was passiert. Ich schaue auf was Gutes. Ne? Und Geduld zu haben, das setzt voraus, dass man hofft. Ne? Habe ich mir jetzt so überlegt. Vielleicht ist das absoluter Quatsch, dann könnt ihr mich nachher verbessern. Aber ich denke, das geht Hand in Hand. Wenn keine Hoffnung da ist auf was Gutes, dann brauche ich auch keine Geduld. So, ne? Wenn ich geduldig bin, dann heißt das, oder mich in Geduld übe, dann bedeutet das, ich warte auf was Besseres, auf was Gutes. Auf was, was ich brauche. Es ist immer was Gutes. Selbst wenn ich in Krankheit bin, dann hoffe ich darauf, gesund zu sein. Und muss mich in Geduld üben, bis der Moment kommt und mein Gebet erhört. Ne? So, und Geduld ist in meinen Augen das Wichtigste, dass unter anderem, dass wir als Christen lernen müssen. Nicht nur als Kinder, sondern auch als im Geistlichen. Ne? Geduld zu haben mit meinem Nächsten zum Beispiel. Zum Beispiel dein Lebenspartner. Ne? Geduld zu haben, so darauf hin, dass sich die Baustelle erledigt irgendwann. Ne? Und kein Thema mehr ist. Geduldig zu sein mit seiner Schwachheit, ne, wo man kämpft und wartet und man einfach nur Schwachheit sieht und es nicht möglich ist zu siegen, auch da muss ich mich geduldig hoffen und geduldig warten darauf, dass ich irgendwann überwinde und stark bin in dem Bereich und Disziplin habe. Ne. Geduldig zu sein, dass Gott mal antwortet. Auch die Phasen sind schrecklich. Ne. Irgendeine Situation in deinem Leben, wo du eine klare Antwort willst, aber Gott redet nicht. Ne? Es schmerzt dieses Heimweh danach, dass Gott endlich redet und endlich tut. Ne? Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, denn deine Hilfe nach deinem Wort. Ne? Es ist einfach nur ein Geschenk von Gott und eigentlich müssen wir nach Gnade gar nicht fragen, weil sie da ist. Aber es ist ein Geschenk von Gott, das uns alles zum Guten dient. Die, die nach seinem Vorsatz berufen sind, die ihn lieben, die auf ihn warten, die ihm vertrauen, die ihn suchen. So, und die Gemeinschaft haben mit ihm und das Zwiegespräch wollen zwischen Schöpfer und Schöpfung. So, und das sind die, denen alles zum Guten dient, egal in welcher Phase sie sind. Ich denke, der Psalm 119 hat König David geschrieben, weil er erinnert mich sehr an seine Worte in den anderen Psalmen, aber man weiß es nicht genau, aber wenn ich davon ausgehe, dass er das ist, ne, muss ich heute über sein Leben nachdenken. Und dieser Mann war schon immer gesegnet mit dem Heiligen Geist. Ne? War schon immer gesegnet nach dem Wunsch, aber auch den Glaubensschritt zu tun, Gott zu begegnen. Ne? Der hat Gott in seinen Gebeten kennengelernt. Nicht in großen Predigten wie wir oder in festen Büchern oder was auch immer, sondern er saß mit seiner Klampfe da und mit seiner Seele und seinem Herzen auf dem Feld und weil er noch nichts zu tun hatte, dann hat er über Gott nachgesinnt. Und Gott hat zu ihm geredet. Und das kannst du sehen in den Psalmen zum Beispiel oder in dem, wie er auftritt und was er sagt, aber sehr speziell in seinen Liedern, in seinen Gebetsliedern, wie intensiv er Gott auch kennengelernt hat. Und wie ehrlich und wie wahrhaftig, wie neutestamentlich er eine Beziehung pflegte in seinem Kopf, aber auch in seiner Tat mit seinem Schöpfer und seinem Nächsten. Diese Gemeinschaft ist das, was alles verändert und Gott will sich offenbaren. Er hat uns verboten, ein Bild zu machen von ihm, weil wir ihn eh verfälschen. So wie jeder Christus von uns hier anders aussieht irgendwo. Aber er möchte selber das Bild uns geben von sich, Stück für Stück. Und dazu muss ich ihm zuhören, und dazu muss ich ihn finden, und dazu muss ich ihn wollen. Ja. Es ist wie das Bild von meiner Ehefrau zum Beispiel. Ne, ich verlieb mich, ich heirate, und dann kommt der Alltag. Ne? Und ich merke, wenn ich ein falsches Bild von ihr habe, mein Bild von einer perfekten Ehefrau, sage ich mal, werde ich unzufrieden, weil sie dem halt nicht entspricht und immer widerspricht. Ne? Und diese Ungeduld, nicht akzeptieren, nicht lieben, mein Bild irgendwie reinpressen, das zerstört Gemeinschaft und auch diese Einheit. Ne? So ist es auch in der Gemeinde. Vielleicht kennst du eine Gemeinde, wo du reinkommst und du irgendwie nie ankommst, weil du einfach nur dich gerichtet fühlst. Ne? Weil du dem Bild nicht entsprichst, das die Gemeinde von dir hat und dir gibt. Ne? Das tut weh. Ne? Da, wo man sich ein Bild macht und sagt, das ist so richtig und so perfekt, da gibt es Spaltung und Trennung und Zerstörung. Ne? Es ist wichtig, Geduld zu haben, auch mit Gott, und zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Ja, du musst dich selber offenbaren durch dein Wort. Du musst zu mir reden, mir die Augen öffnen, meinen Verstand öffnen, so, weil ich weiß überhaupt nicht, was gerade wirklich gerecht und Liebe wäre, was du wirklich willst und wie du wirklich denkst und guckst, weil ich sehe nur aus meinen Augen und mit meinen Gedanken. Ne? Es ist Gnade, dass der Schöpfer sich auch offenbart, und das hätte er nicht machen müssen. Er hätte alles machen können und im Hintergrund bleiben können. Hätte auch weniger Arbeit und weniger Stress. Ne, aber er ist halt der, der macht und sich dann einmischt und sich mit reinsetzt. Er ist der Vater, der ein Kind erschafft, aber dann noch Zeit mit dem Kind haben möchte und im Zentrum sitzen möchte. Ne? Nicht ein Vater, der ein Kind macht und dann keinen Bock hat und abhaut. Das Einzige, was wir Menschen brauchen, ist einfach zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, du bist da und jetzt bin ich auch da. Damit ich mir antworten kann, der mich schmäht, denn ich verlasse mich auf dein Wort. Und wenn dann David denkst, dieser Mann Gottes, der schon immer war irgendwie, weil er Gemeinschaft hatte mit seinem Schöpfer und gesucht hat, wird gesegnet, wird berufen, der König zu sein über das ganze Volk, den keiner einladen wollte, als der Prophet kam, schick mal deine Söhne. Einer ist nämlich König, den segne ich jetzt. Ne? Und dann sitzt du auf einmal vom Acker, von der Wiese, sitzt du auf einmal beim Thron, beim König, ist da an dem Tisch die leckersten Sachen, ne, und auf einmal wird er verfolgt und geschmäht als Gesegneter. Ne? Und der Gott los ist, dort auf dem Thron, König Saul, versucht, den zu vernichten, der gottesfürchtig ist. Ne? Er macht nichts falsch, David, aber wird geschmäht. Und auch so werden wir geschmäht, in Christus und im 1. Petrus 3, wo habe ich es denn? Vers 13. Sagt Petrus: Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, ja glückselig seid ihr. Ihr Thron aber fürchtet nicht. Und lasst euch auch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in eurem Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar in Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleugnen mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Also wir kommen da nicht drum rum. Du kannst alles richtig machen, du kannst der perfekte Christ sein, das heißt trotzdem nicht, dass du Erfolg hast. In allem. Ne? Jesus hat gesagt, ihr werdet verfolgt und ihr werdet gehasst, aber sie hassen nicht euch, sondern sie hassen mich. Ne? Und ich kann nur sagen, wenn du ein Widerspruch bist, oder ein Eckstein bist in deinem Alltag in verschiedenen Bereichen, dann machst du alles richtig. Ja. So, und als ich zu Christus kam, war ich echt dankbar, dass das Evangelium, das mir gepredigt wurde, nicht verwässert war und weich, sondern mir wurde eine Chance geboten. Da war ein Mensch, der mir sich nicht geschämt hat für die Worte Gottes und für seinen Blick und seine Meinung, sondern da war ein Mensch, der mich geliebt hat so sehr, dass er mir die Wahrheit sagt, unabhängig davon, was ich vielleicht dazu sage oder denke. Und es war eine absolut klare Linie zwischen meinem Leben, das ich geführt habe, zu dem Lebensstil und der Lebensweise, die er mir anbot, die Gott mir angeboten hat in seinem Wort. Ich habe die Chance bekommen, mich zu entscheiden. Ja. Und dafür bin ich mega dankbar, weil irgendwie diese Grenze immer mehr verwischt und verschwimmt und ich bei manchen Evangelien, die ich höre, mich frage, na, warum sollen die Leute sich überhaupt entscheiden? Also, ne? Ist doch dann viel anstrengender und viel mehr Gewicht als Christ durch diese Welt zu gehen mit diesem fleischlichen Wandel. Weißt du, unser Gott ist ganz klar und er hat uns was gesagt und das wird sich in Ewigkeit nicht ändern. Ne? Und das gibt Anstoß und das kommt zu dem Punkt, wo die Deutschen sich gerade so sehr fürchten, dass man eine Stellung bezieht, die nicht der Masse gefällt. Und ich will mich nicht für mein Gott schämen. Ne? Sondern ich trete da stolz ein, aber ich kenne die Momente, und wenn es nur irgendjemand ist, den ich nicht kenne, irgendein Student hier im Café, der mich anklotzt und dann mir irgendeine Frage stellt, wo ich genau weiß, das kommt jetzt nicht gut an, meine Antwort. Aber in den Momenten merke ich, dass wie stolz ich bin und wie wenig ich Abstand haben möchte oder wie wenig ich mich danach sehne, nicht zu gefallen. Ne? Das sind die Momente, wo man sich entscheidet, so ein, okay, was, oder wo man erkennt in seinem Herzen, okay, wie wahr und wie wichtig ist es mir eigentlich? Ne? Jesus hat gesagt, sie hassen nicht euch, sie hassen mich, ne, aber doch sehe ich in meinem Herzen in so vielen kleinen Situationen so ein, dass mir das total egal ist eigentlich oft, wenn die Leute Jesus hassen, aber mir ist es super wichtig, dass die mich nicht hassen. Ne? So ein, aber nichtsdestotrotz, wer seine Zeit im Reden Gottes verbringt, ob nur im Geschriebenen oder im Gesprochenen, ob in seinen Taten, die Zeugnisse, die er gibt, so ein, die Bestimmung, wo er reinspricht und irgendwo lenkt, so ein, wer sich in seinem Gott befindet, der wird immer mehr erkennen, dass er nicht von dieser Welt ist und das was Gutes. Ne? Das ist was Wichtiges. So ein, weil dann werden die Schmähungen tun nicht mehr so weh und sind nicht mehr so wichtig. Ne? Weil es wird eine Gewohnheit, dass man sagt, ja, ich sehe halt anders und ich laufe anders. Ne? Ich bin nicht von dieser Welt. Und nimm nur nicht das Wort der Wahrheit von meinem Mund. Denn ich hoffe auf deine Bestimmung. Ich will dein Gesetz stets bewahren, immer und ewiglich. Und ich werde wandeln im weiten Raum, denn ich suche deine Befehle. Es ist wichtig, dass wir als Menschen Gottes nie zu dem Punkt kommen, wo wir nicht mehr nach seinem Willen suchen, nach seiner Bestimmung. Ja. Und du merkst es, wie schnell der Mensch sich an den Alltag gewöhnt. Und das ist für ein christliches Herz, ist es ein Todesstoß. Es ist wie eine Schlaftablette, so ein, wenn Gott Gewohnheit wird, wenn Bibelstunde Gewohnheit wird, wenn Lobpreis und Gebet Gewohnheit wird, wenn frühmorgens vielleicht deine Zeit oder mittags, nachmittags, abends, nachts, wann auch immer du deine Bibel liest, so ein, aber ne, wenn das Gewohnheit wird, wenn eine Beziehung Gewohnheit wird, und nicht mehr vor Augen ist, dann ist das der erste Todesstoß. Ich merke, dass ich zu Gott komme, ganz ehrlich, und sage, Gott, ich liebe meine Frau nicht so, wie sie das verdient, aber ich will meine Frau immer mehr lieben lernen. So ein, aber ich Egomane komme da irgendwie nicht hin, zu dem Punkt, sie so zu lieben und zu sehen, wie du mich liebst und mir das zeigst. Ich krieg's nicht hin, weil ich mich zu sehr wichtig nehme und ich mir zu wichtig bin. Ne? Aber es ist ein Gebet und Gott kommt und er hört unsere Gebete auch in dem Bereich. Und so lerne ich dort geduldig zu sein und diese Hoffnung, in dem Bereich zu sterben und jemand anderes zu sein. So zu werden, so wie er ist. Und ich merke, wie mein Herz, wie meine Ehe schwächelt, so ein, wenn meine Frau Gewohnheit wird. Wenn ich vergesse, wie wichtig sie ist. Wenn ich vergesse, wie kostbar und wie, was für ein Geschenk sie ist. So ein, ne, wenn ich sie einfach nur noch nehme als, ja, sie ist halt da. Das ist alles normal, was sie tut. Ne? Auch sie macht das unglücklich. Ne? Und dann danke ich meinem Gott, dass er immer wieder mein Herz spricht und mich erinnert, hey Stefan, vielleicht gehst du mal zu deiner Frau und hörst jetzt mal zu. Oder ich zu dem Punkt komme, wo ich nachdenken muss, so, gibt es irgendeine andere Frau, die ich lieber, mit der ich jetzt lieber verheiratet wäre? Und ja, das sind Gedanken, die auch ich ab und zu habe. Ne? Gerade wenn sie mich dolle nervt oder diese Gewohnheit da ist. Ne? So ein, aber wo ich dann dankbar bin, dass ich immer wieder zu dem Punkt komme, alle Frauen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, da ist keine, mit der ich tauschen will. So ein, ich habe meine perfekte Frau bekommen, so ein, die ich anders nicht will. Ne? Der Scheche lacht, aber du wirst es auch noch erfahren. So. Ne? Es ist wohltuend. Ne? Und da komme ich halt wieder zurück zu dem Punkt halt, ne? Ich sitze da so und Gott entreißt mir meinen Blick auf das Bild, das ich gemacht habe, ne? Von meiner Frau. So, und ich merke, dieses Bild, das ich mir male, in meinen Wünschen, ist so hässlich. So, weil ich habe doch eine wundervolle Frau, so mit der ich, wo ich niemanden habe, so, mit denen ich tauschen will. So, und schon wird sie auf einmal hübsch wieder in meinen Augen und begehrenswert. So, und ich sehe und bin dankbar für sie. Ne? Und so ist es auch mit Gott. So, dieser Alltag und dieser ständige Rhythmus, dieses faul sein darin, dankbar zu werden, so überhaupt zu erkennen, wie gut es einem geht und was man Gutes hat. So, das ist eine Sache, die unser Bild verzerrt von dem Wunderschönen, das eigentlich da ist. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, wie es in Vers 48 steht. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe. Und ich will über deine Anweisungen nachsinnen. Es ist wichtig, egal in welchem Bereich, ob Ehe, ob Gott, ob Gemeinde oder Arbeit oder wo auch immer, dein persönliches. Es kostet Zeit, man muss sich Zeit nehmen beim Nachsinnen. Und unsere Welt und auch wir sind so schnell und so laut und so voll mit allen möglichen Informationen, dass es, wir es gar nicht mehr gewohnt sind, uns Zeit zu nehmen. Es ist so ungewohnt, so fremdartig. Einfach mal da zu sein und ruhig zu sein, in Stille. Mit sich selbst in Stille. Es muss gar nicht immer darum gehen, mit Gott zu quatschen oder ihn zu fragen, sondern einfach mal in einer stillen Kammer zu sein, ob das nur in einem Wald ist, am Fluss oder bei dir zu Hause auf dem Klo ist. Aber halt irgendwo zu sein, wo du dich wohlfühlst und dir selber beim Denken zuhörst. Das ist eine Sache, die ist wichtig. Und die haben wir Menschen in der Moderne verloren irgendwie und verlieren es mehr und mehr. Aber doch ist es gerade da der Moment, wo du deine Seele reden hörst und wo du ihr Weinen und ihr Schreien auch mal wirklich wahrnimmst, wenn du dir laut beim Beten zuhörst, so ein, wie sie ruft, so ein, ich will Gott, so ein, ich brauche Ruhe, ich will Sauberkeit, so ein, ich will Freiheit. So ein, diese Momente hast du nur in der Stille. Und dieses Nachsinnen, und das war David seine Stärke, dass er das genossen hat, nachzudenken. So ein, wegzugehen von seinem alltäglichen Denken und Tun und einfach nur nachzudenken über seine Anweisungen zum Beispiel. Ne? Und wenn du mal guckst, Gott gibt dir jeden Tag Anweisungen, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Und wenn es nur eine Sache ist, wo er gerade baut oder dich anspricht, so ein, dann nimm das nicht nur einfach hin, wie, ja, Gott will das. Zum Beispiel, wie es vorhin gebetet wurde, so ein, dass ich vergebe. Ne? So ein, dann nimm das nicht nur hin und sag, ja, ich will vergeben, bitte bring mich dazu, sondern dann setz dich hin und denk über seine Anweisung nach, warum soll ich ihm vergeben? Warum ist es jetzt so wichtig? Was für Auswirkungen hat, dass ich ihm gerade nicht vergebe oder ihr? So ein, wo man erkennt, wie bitter und wie zornig man eigentlich ist und wie das blind macht und undankbar macht. Was dieses Nachsinnen, dieses sich Zeit nehmen für Gottes Reden, das ist der Schlüssel dafür, dass du ein stabiler, kraftvoller Christ bist, der auf dem Fundament baut, so ein, das nicht wackelt. Das macht dich zu einem Menschen, der geduldig durch sein Leben geht und warten kann. Ne? Der nicht alles sofort haben will und wie ein kleines Kind meckert und nörgelt die ganze Zeit und nicht ist, nicht will, aber so wie meine Tochter, so Emma, so die irgendwie jeden Tag ein Bonbon will, was ich verstehen kann. So, ne? Aber ich sag dann halt noch her. Wann denn noch her? Ist jetzt noch her? Nein. Wenn ich es dann sage. Wenn du jetzt nochmal fragst, dann gibt's gar nichts Süßes. So, ne? So, 3 Minuten später steht sie wieder da. So, ich möchte jetzt mein Bonbon. Ich so, Emma, so, lass es jetzt sein, ne? Und du merkst, wie sie aber auch immer emotionaler wird, sag ich mal, ne? Weißt du, und ich gucke ihr so zu und bin total genervt, ne? Aber ich will ihr das jetzt nicht geben, weil ich will, dass sie lernt zu warten, ne? Und dass nicht alles zu ihrer Zeit ist, sondern dass es auch mal meine Zeit gibt und vielleicht auch Gründe. Ne? So ein, aber dieser Prozess ist halt schwer. Ne? Und, so, und gestern habe ich mich dann innerlich so aufgeregt, so, war so genervt halt, weil ich auch anderes zu tun hatte in den Momenten. Ne? Und ich das dann ständig höre. So, und beim 50. Mal ich dann wirklich innerlich so, ja! So, ne? Hier, nimm! So ein, weißt du, und auch wo ich dann irgendwie Gott meinen Blick gerichtet hat auf mich, auf meinen Balken, der aus meinem Auge rausstückt, so und ich erkenne so ein, aber ich bin genauso ungeduldig in so vielen Bereichen. Ne? Bin werd dann total frustriert und genervt, weil Gott mir nicht die Antwort gibt, jetzt, die ich jetzt haben möchte, ist doch sein Wille. Ich will deinen Willen tun, also musst du deinen Willen sagen, also gib mir deinen Willen. So, ne? Oder wo ich warten muss, dass meine Probleme sich lösen oder was auch immer. So ein, weißt du, geduldig zu sein bedeutet, dass du ein kluger Mensch bist. So, weil du genau weißt, ich werde genau das bekommen, was ich brauche. Ich brauche einfach nur weitergehen, den Schritt, den ich jetzt tun soll. Es wird alles zum Guten werden. Es wird alles kommen, wie Gott das geplant hat. Und es wird sicher sein für mich. Und ob ich nur verliere oder gewinne, es ist total egal, wenn, solange ich mit meinem Gott gehe und ihm vertraue, dann werde ich glücklich sein am Ende. Mich freuen in der Anfechtung, so ein, mich ekeln vor der Versuchung. Und mich dem nicht hingeben, sondern weil ich auf Licht sehe und Licht bin. Ja. Ja, ich will vor Königen von deinem Zeugnis reden und mich nicht schämen. Und ich, auch das ist ein Vers, wo ich denke, dass es König David hier geschrieben hat, so, weil wer hat schon viel mit Königen zu tun? So, aber das sind halt die, die es sagen haben, die wichtigsten Personen. Ja. Und ich weiß nicht, war ab und zu mal in so einer Situation, so wo ich mit wichtigen Menschen, also Menschen mit Einfluss hier in dieser Welt so zu tun hatte. Und ich hasse dieses Gefühl, wenn ich merke, wie groß diese Menschen in meinen Augen sind. Ne? Und wie ich auf einmal wird es mir wichtig, so was ich sage und will da überhaupt nicht irgendwie, ne, dieses Einschleimen, wo ich merke, mein Fleisch will sich jetzt am liebsten einschleiben, so dass ich ein ganz besonderer Mensch bin in ihren Köpfen und da bleibe. Ne? So, und das sind die Momente, wo ich dann merke, dass ich zu kämpfen habe, bei der Wahrheit zu bleiben, die Wahrheit, von der ich überzeugt bin. Wo ich auch beten muss, Gott, vergib meinem Stolz und nimm die Wahrheit nicht aus meinem Mund. So, sondern ich will mich jetzt nicht schämen, sondern ich möchte Stellung beziehen und will hier nicht groß sein, sondern du, dich will ich hier groß sein lassen, so größer als jeder König. Und auch im 1. Petrus, im Kapitel 4, hat er genau die gleichen Probleme und schreibt in 14: Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, ja, der Geist Gottes, der ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Und keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden, oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, ja, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit, die ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, ja, wie wird denn das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Ja. Gott, ich will mich nicht schämen. Und das geht nur, wenn ich einen klaren Blick habe dafür, wie groß und wie wundervoll er ist. Und ich merke das, wenn ich mich entferne von seinem Reden, von ob es nur geschrieben ist oder gesprochen oder getan, sondern aber wenn er Alltag wird und ich in diesem weltlichen Alltag, in dem ich drin bin, da rumschwimme und ihn nicht mehr in meinem Kopf habe, in meinem Denken oder in meinem Herzen, in dem, was mir wichtig ist und was ich tue, wo ich mich investiere, ne, dann merke ich, dass ich vergesse, wie groß und wie mächtig er ist. Geduld zu haben bedeutet, dass man nicht depressiv wird. Weil wenn man Geduld hat, dann setzt man seine Hoffnung auf etwas, wo man hinwartet. Ja. Und das ist das, was auch Gott möchte. Er möchte uns nicht nur Stärke geben und Disziplin, sondern auch Freude. Und Freude bedeutet, dass du einen klaren Blick dafür hast, dass da was Schönes ist gerade oder was Wertvolles. Ja. Es ist sein Wille, dass wir lernen zu erkennen, wie glücklich wir sein können in unseren Ehen oder in unseren Beziehungen. Wie wundervoll jeder Mensch ist. Er möchte uns unsere Bilder abreißen, die wir uns gemacht haben, von einem Ideal, das wir selbst nicht sind, und möchte uns ein Ideal schenken, das einfach nur Freiheit schenkt und nicht trennt, sondern verbindet. Von daher lass uns beten, sodass wir nie unseren Hunger verlieren auf die Zukunft. Dass wir auch da Gott irgendwie erwarten und finden. Vater, ich danke, dass du uns nicht nur Glauben schenkst, sondern auch Hoffnung. Ja, und es sind die meisten Bereiche, wo ich nicht sehen kann, und wo ich trotzdem gepriesen rufen will, so wie wir es vorhin gesungen haben, weil ich einfach vertraue und weiß, dass du alles fügst und dass das, was jetzt ist, der Moment, seinen Sinn und Grund hat. Ja, und bitte öffne uns unsere Augen dafür, dass wir deinen Namen preisen und dass wir, egal in welcher Situation wir sind, wir offene Augen haben und offenen Verstand und einen klaren Glauben, der einfach erkennt, dass du allgegenwärtig bist. Ein Gott, den man nicht um seine Kraft bitten muss, sondern dessen Kraft ständig am Wirken ist. Ja. Ein Gott, der ständig am Reden ist in so vielen einzelnen Situationen, auf so unterschiedliche Art. Bitte lass uns dich erkennen, Herr Jesus. Ob in unserer Ehe oder in welchem Bereich noch immer, lass uns dich sehen, sodass wir glücklich werden und Licht sind. Ja, bitte mach uns wach, falls wir wieder einschlafen. Ja, und zieh uns weiter und weiter in die Zweisamkeit mit dir, in die Gemeinschaft. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Also bitte ich auch für unseren Gottesdienst, der physische hier, aber auch der private, jedes Glied für sich, dass du auch da immer wieder mit der Peitsche, wenn es sein muss, durchjagst und einfach uns erinnerst, worum es wirklich geht in deinem Tempel und deinem Gottesdienst. Amen.
Das ist hochspannend, das ist wie mit Krankheit und Gesundheit. Ne? Wenn ich gesund bin, dann habe ich keinen Wert von Gesundheit. Wenn ich krank bin, dann bin ich nicht Gesundheit. Und viele Dinge passieren dann erst, wenn wir sie nicht mehr haben, was wir überhaupt an ihnen hatten. Und ich begleite das auch schon mein ganzes Leben. Ich weiß noch, wenn ich hier so Teenie war oder so, so diesen typischen Stress, den man mit seinen Eltern hat und so, ich habe manchmal so einen Hass auf die. Und dann kam aber nur der Punkt, dann saß ich in mein Zimmer und dann habe ich mir vorgestellt, also zum Beispiel meine Eltern würden sterben oder sowas. Und spätestens an dem Punkt habe ich dann fast angefangen zu heulen, weil das habe ich dann auch nicht mehr ertragen. Und da habe ich dann immer wieder mich so erben können, irgendwie diesen Wert zu kriegen. Und ich denke, ja, also manchmal hilft es ungemein, sich vorzustellen, was wäre, wenn das nicht mehr da wäre. Weil dann versteht man plötzlich, was für ein Wert da eigentlich teilweise drinsteckt. Also einfach mal, oder jetzt in der Beziehung, wenn jetzt zum Beispiel Anna-Maria oder so, was wäre, wenn sie ab morgen nicht mehr mein Leben wäre? Hier würde sich mein Leben ändern. Scheiße, ja. Ich sehe gar nicht so gut aus um mich. Das wollte ich halt einfach nur dazu sagen. Ich meine, mit Gott ist das genau das Gleiche, ja. Klar, wir haben manchmal so aus unserer Menschlichkeit und aus unserem Hier und was weiß ich alles, ob das Sexualität oder was weiß ich, haben wir die seltsamsten und kranksten Vorstellungen, was wir alles in dieser Welt gerne haben möchten. Und das triggert eben manchmal auch ganz schön nach dem Prinzip, oh guck mal, die Nichtchristen, was die dürfen und was weiß ich alles, keine Ahnung. Also solche Gedanken kommen ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir dann eben vorstelle, was wäre, wenn Gott nicht in mein Leben wäre? Und ich habe, gut, ich habe vielleicht auch das durch Arbeit, bin ich sehr nah, jetzt gerade zum Beispiel an drei Leben dran von erwachsenen Menschen, die Gott nicht haben und versuchen irgendwie zurechtzukommen. Und spätestens, wenn ich das so vor meinen Augen sehe, dann ist das so trostlos und so ziellos und so ins Nichts hinein, das will ich nie wieder erleben in meinem Leben. Das muss mich auch wieder erdet, einfach zu sagen, hey, egal wie verlochen manchmal irgendwas sein sollte oder wie schwer etwas auf ihn drückt, aber das ohne das wäre einfach noch der viel, 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 viel schlimmere Zustand. Genau. Und das zweite, was ich sagen wollte, ist einfach, das fand ich so interessant, im Vers 43 steht das drin, also die Formulierung ist hier, also dass das Wort der Wahrheit nicht von ihm genommen werden soll oder so, ne? Und hier ist auch eigentlich noch eine Formulierung dabei, nicht bis zum Übermaß. Fand ich so interessant, so nach dem Prinzip, also ab und zu passiert es mal und es kommt vor und es ist irgendwo normal, damit kalkuliert er, aber er sagt, übertreib's bitte nicht, mich irgendwie laufen zu lassen, sondern komm rechtzeitig wieder und sei einfach da. Fand ich einfach cool irgendwie. So. Thank you.